Guten Morgen. Ich habe in der letzten Vorlesung mit dem Aristoteles-Text begonnen über Gedächtnis und Erinnerung, Perinemes kai Anamnesios, die große Gemeinsamkeit mit Augustinus, dass es eben eine Bildtheorie des Gedächtnisses ist, allerdings in gewisser Hinsicht radikaler als die von Augustinus, denn für Aristoteles gibt es überhaupt keine Erinnerungs- oder Denkinhalte, die nicht bildlich wären. Darüber hinaus gibt es dann noch eine Reihe weiterer wichtiger Unterschiede. Gedächtnis und Erinnern sind schärfer gegeneinander abgesetzt. Es gibt ein Gedächtnis im Sinne des Speicherns ohne Erinnern und es ist auch sowas vorstellbar wie ein vom Gedächtnis unabhängiges Erinnern. Das ist eine sehr spezielle Sache natürlich, wie man sich an etwas erinnern kann, was nicht im Gedächtnis ist oder war. Das werde ich Ihnen dann vielleicht noch plausibel machen können. Von dem ersten Punkt her, dass es ein Gedächtnis auch ohne Erinnern gibt, kann man sagen, auch Tiere, nichtmenschliche Wesen können ein Gedächtnis haben. Das Erinnern jedoch ist eine besondere Fähigkeit der Menschen. Da deutet sich eine sehr, sehr wichtige Differenzierung an, in dem, was wir bei Augustinus die aktive Seite des Gedächtnisses insgesamt genannt haben. Bei Augustinus habe ich ja einfach nur den Unterschied gemacht zwischen Speicher und Aktivität. Wenn Aristoteles hervorhebt, dass das Erinnern eine eigentümlich menschliche Fähigkeit sei, dann lenkt uns das ein bisschen in die Richtung, das Erinnern als eine bewusste Aktivität aufzufassen. Das heißt, es legt uns den Unterschied nahe zwischen Aktivität einerseits, bewusster Aktivität, dass etwas Besonderem darüber hinausgeht. Wenn Tiere ein Gedächtnis haben, in dem Sinn, dass wir das an ihnen beobachten können, an dem Lernverhalten der Tiere, dann ist es schwer, sich das ohne eine aktive Komponente vorzustellen, ohne eine Komponente des Wiederaufnehmens, Zurückgreifens und so weiter. Aber, und das ist auch dann eine Aktivität, aber es muss nicht eine bewusste Aktivität sein und tatsächlich können wir das ja auch in unserem eigenen Leben beobachten, dass wir auch sehr vieles in Prozessen der Gedächtnisbildung lernen, die Prozesse sind und wo man sagen kann, da finden Aktivitäten statt, die aber nicht bewusst ablaufen oder zumindest nicht durchgängig bewusst. Also was Aristoteles mit dem Erinnern im Besonderen, im zugespitzten Sinn meint und was er dann auch im zweiten Teil dieses Textes bespricht, das ist bewusste Aktivität, das Erinnern als ein Suchvorgang und nicht nur als sozusagen irgendein Vorgang oder etwas, was eintritt. Das ist aber schon ein Vorgriff. Die wichtigste Abweichung von Augustinus ist aber wahrscheinlich diese Theorie des allgemeinen Wahrnehmungsorgans, der Koine Aesthesis. Eine Theorie der inneren oder, wie er sagt, allgemeinen Wahrnehmung. Das erklärt Verschiedenes, unter anderem eben zum Beispiel auch sowas wie die Wahrnehmung, ohne dass das Objekt unmittelbar präsent wäre, also wie man etwas wahrnehmen kann, ohne dass dieses präsent ist. Wir nehmen in einer aktuellen Wahrnehmungssituation ein Objekt wahr, das ist eine andere Sache, die dadurch erklärt wird. Wir nehmen in einer konkreten Wahrnehmungssituation ein Objekt wahr, obwohl wir durch unsere Sinne nur voneinander unabhängige Informationen empfangen. Und wir erinnern uns an dieses Objekt. Also Wahrnehmung, also wie ist es möglich, dass wir voneinander völlig unabhängige Daten unabhängig durch die Verschiedenheit der Sinne, sozusagen auf ein Objekt fokussieren können und sagen können, wir haben den und den gesehen oder getroffen. Nein, das gesehen ist schlecht. Wir haben den und den Menschen getroffen, obwohl was passiert ist, in Wirklichkeit aus ganz unabhängigen Daten besteht, etwas, was wir gesehen haben, etwas, was wir gerochen haben, immer dieses aufdringliche Parfum oder etwas, was wir gehört haben, dieses Husten, das unverkennbar ist und so weiter. Und wir erinnern uns an dieses Objekt. Also Wahrnehmung ist nicht bloß ein Vorgang, in dem die Sinne etwas abliefern an das Gedächtnis, was dann auf eine andere Weise weiterprozessiert wird, sondern die durch die Sinne aufgenommenen Daten, die Bilder, werden innerlich wahrgenommen. Also da kann man eine ganze Menge, dadurch kann man eine ganze Menge von den Problemen lösen, die bei Augustinus offen bleiben. Zum Beispiel, wie es möglich ist, etwas Gemeinsames in allem dem, was da jetzt Bilder sind, aber was Bilder von verschiedenen Sinneswahrnehmungen sind, wie man dieses Gemeinsame erklären kann. Das wird dadurch zumindest nominell erklärt, dass da gibt es eine eigene Instanz dafür. Sowas wie eine innere Wahrnehmung, die, das werden Sie dann auch noch ein bisschen genauer sehen, diese Gemeinsamkeiten verwaltet sozusagen. Jetzt werde ich auf diese, jetzt gehe ich eben dann im Rest, hauptsächlich im Rest der Stunde, auf die beiden Teile der Abhandlung getrennt und ein bisschen genauer ein, und da wird sich eben das eine oder andere wahrscheinlich noch etwas klarer darstellen, was jetzt undurchsichtig sein mag. Also der erste Teil, das Gedächtnis, da gibt es eine ganz typisch aristotelische Einteilung am Anfang. Weder das Zukünftige vermag Gegenstand des Gedächtnisses zu sein, sagt er. Dieses ist vielmehr Gegenstand der Vermutung und Erwartung. Letztere könnte den Charakter einer Wissenschaft haben, und manche sagen, die Mantik sei so eine Wissenschaft von der Erwartung, also vom Vorherwissen oder Vorhersagen. Also weder das Zukünftige vermag Gegenstand des Gedächtnisses zu sein, noch das Gegenwärtige, denn dieses ist Gegenstand der Wahrnehmung. Wir können weder vom Zukünftigen noch vom Vergangenen sagen, wir kennen es durch Wahrnehmung, sondern nur vom Gegenwärtigen können wir sagen, dass wir es durch Wahrnehmung kennen. Vom Gedächtnis aber kann man nur in Bezug auf Vergangenes reden. Vom Gegenwärtigen wird niemand im Augenblick seiner Gegenwart, also etwa im Augenblick, wo er einen bestimmten weißen Gegenstand sieht, sagen, er habe den Gegenstand im Gedächtnis, noch vom Gegenstand seines Denkens im Augenblick, wo er ihn betrachtet und denkt. Einmal wird er sagen, er nimmt den Gegenstand wahr, und das andere Mal beim Denken wird er sagen, er weiß ihn, er weiß darum. He recognizes it. Hat man aber Wissen und Wahrnehmung ohne konkrete Objekte, dann spricht man vom Gedächtnis. Das ist natürlich eine Sache, die man auch, da kann man gleich sagen, da kann man auch was problematisieren. Man kann auch problematisieren, inwiefern nicht doch in der Wahrnehmung auch schon so etwas ist, was für das Gedächtnis charakteristisch wäre. Also auf das werden wir noch bei Gelegenheit eingehen. Hier ist es so, dass er und der Wahrnehmung, wenn das stimmen soll, wenn das einwandlos stimmen soll, was er hier sagt, dann denkt er hier Wahrnehmung sehr, sehr nahe an dem, was man in der moderneren Terminologie Empfindung nennt. Da unterscheiden wir ja aber normalerweise eben genau zwischen Empfindung und Wahrnehmung und meinen mit der Wahrnehmung etwas, was schon eine gewisse Verarbeitung einschließt und was daher ein bisschen vielleicht den Charakter einer Ausgedehntheit hat und nicht nur so etwas Punktuelles ist und wo schon eine Leistung, zum Beispiel bekannt heißt das so dann, eine Leistung der Reproduktion drinnen steckt. Ne? Aber hier ist das nicht so von ihm gedacht. Hier tut er echt die Wahrnehmung auf eine, man könnte natürlich auch sagen, er könnte dem Problem auch entgehen, wenn Gegenwart ein bisschen was Ausgedehntes ist. Und das ist eher die Art und Weise, wie man ihn wirklich hier in Schutz nehmen müsste. Also, von Gedächtnis spricht man, wenn man Wissen und Wahrnehmung ohne konkrete Objekte hat. Das eine Mal etwas, das man gelernt oder einer Betrachtung unterzogen hat, das andere Mal etwas, das man gehört, gesehen hat und so fort. Man sagt sich auch immer, wenn das Gedächtnis wirksam wird, das habe ich schon früher gehört, gesehen, gedacht. Das Gedächtnis ist also weder Wahrnehmung noch Annahme, sondern eine eigentümliche Modifikation des einen oder des anderen, die eintritt, wenn Zeit vergangen ist. Also sofort, ganz am Anfang der Abhandlung, macht er mal klar, dass ein intrinsischer Zusammenhang gesehen werden muss zwischen Gedächtnisbildung und Zeit. Bezüglich des Jetzt kann, wie gesagt, im Augenblick des Jetzt von Gedächtnis keine Rede sein, nur von Wahrnehmung. Da sehen Sie wieder diese Zuspitzung auf den Augenblick. Nur von Wahrnehmung bezüglich der Gegenwart, von Erwartung bezüglich der Zukunft und von Gedächtnis bezüglich der Vergangenheit. Und dann hört er damit auf, dass er sagt, daher ist jede Art von Gedächtnis mit Zeit verbunden und nur diejenigen Lebewesen, die Zeitempfinden besitzen, haben Gedächtnis. Und zwar mittels dieses Zeitempfindens. Also da lenkt er die Aufmerksamkeit auf etwas, was wirklich bei Augustinus immer unterbelichtet geblieben ist. Sozusagen auf eine Grundvoraussetzung, nicht allgemeiner, sondern konkreter Art, ne, dass eben ein Zeitempfinden gegeben sein muss, damit es Sinn hat, von Gedächtnis zu sprechen. Also das schaut sehr hübsch und nach einer klaren Einteilung aus, mit der Unterscheidung von Wahrnehmen, Vorhersagen, Erinnern einerseits und der Parallele zwischen Vergangenen, Gegenwärtigen und Zukünftigen. Nicht? Das ist eine hübsche Ausgangskonstruktion. Dauert aber nicht lang, bis das durcheinander kommt. Nicht? Also bis er dann ein, zwei Seiten weiter wird diese Einteilung schon trüb und Gedächtnis ist dann auf der nächsten Seite schon eine Modifikation der Wahrnehmung und nicht sowas Selbstständiges, das der Wahrnehmung gegenübersteht. Und damit einher dann die Aussage, dass das Gedächtnis eine Funktion des sogenannten zentralen Wahrnehmungsvermögens ist. Das ist diese Koine Aesthesis. Das ist natürlich auch eine Konsequenz aus der Bindung an Vorstellungsbilder. Und dazu braucht es eine eigene Theorie, sonst hätte der Begriff des Bildes hier keinen Witz. Bild an dieser Stelle, Bild heißt hier nicht immer und überall, das ist nicht immer und überall das gleiche Wort. An dieser Stelle heißt es Phantasma. Und was jetzt dieses zentrale Wahrnehmungsorgan betrifft, da habe ich ja in der letzten Stunde vor Ostern so ein bisschen was angedeutet, aber nichts Genaueres gesagt. Da verweist er selbst auf seine Abhandlung über die Seele. Da verweist er auf etwas, was er selber schon wo gesagt hat, in der Abhandlung Peripsychés, und sagt, da habe ich das erklärt. Stimmt auch. Aber was er dort gesagt hat, in dieser Abhandlung, das ist eine extrem schwierige Sache. Gerade diese Theorie der Koine Aesthesis, eine Theorie der Fantasie letztlich, das ist unglaublich schwierig. Wir haben da hier schon mal, also da war ich nicht dabei, aber der hat mir das erzählt, mal so einen Lesekreis gehabt von Philosophen. Ist jemand von Ihnen da dabei gewesen, von Philosophen, Philologen und so, die sich mit diesem dritten Buch da von Peripsychees beschäftigt haben, die haben dann aufgegeben, einfach nach einer gewissen Zeit. Und ich habe mich auch mal ein bisschen dafür interessiert und ein paar Artikel gelesen und so. Und der interessanteste und lehrreichste war eigentlich der, der gleich damit begonnen hat, dass die Autorin gesagt hat, man muss also das Ziel, dass man das versteht, muss man überhaupt gleich von vornherein ausschalten, sonst wird man narrisch. Im zweiten Buch von dieser Abhandlung über die Seele, im zweiten Buch, da gibt es eine ausführlichere Überlegung zu den fünf Sinnen. Und am Anfang des dritten Buches, das ist die interessante Stelle, steht dann ein Argument, das den Effekt hat, das darauf abzielt, zu zeigen, dass es nicht mehr als fünf Sinne geben kann. Und dieses Argument ist das, was also eigentlich so schwer verständlich und nicht wirklich nachvollziehbar ist. Ich habe jetzt sehr lang überlegt, ob ich auf das überhaupt eingehen soll, weil es immer so etwas wirklich Unbefriedigendes hat, wenn man irgendwas darstellt oder zu erklären versucht und von vornherein weiß, am Schluss muss man sagen, ich kenne mich auch nicht aus. Aber weil es eine kuriose Sache ist und für das Verständnis der weiteren Zusammenhänge eine gewisse Bedeutung hat, werde ich Ihnen versuchen, mal schematisch zu charakterisieren, die Angelegenheit. Weil es nämlich so ist, dass er daraus, dass es nur fünf Sinne geben kann, schließt, dass diese allgemeine Wahrnehmung, diese Koinäisthesis, eben kein eigener Sinn ist. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Anders ausgedrückt, er macht einen Unterschied zwischen Sinn und Wahrnehmung. Und die Schwierigkeit der Stelle, die Umwegigkeit und sozusagen teilweise, wie soll man sagen, Spannung innerhalb dieser Textstelle rührt zu einem sehr, sehr hohen Grad daher, dass er dafür keine zwei verschiedenen Worte hat. Also es ist ganz klar, dass es an dieser Stelle darum geht, zu zeigen, dass weil wir nur fünf Sinne haben, nämlich Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack und Tastsinn, diese allgemeine Wahrnehmung eben kein zusätzlicher Sinn ist. Aber er hat für das, was er da meint, er hat kein zweites Wort dafür, er hat immer nur das Wort Aesthesis. Es ist völlig klar, dass Aesthesis Sinn heißt. Wo er über die fünf Sinne spricht, wird jeder davon mit dem Wort Aesthesis bezeichnet. Und weil aber für das andere, was eben kein Sinn ist, auch nur das Wort Koine Aesthesis hat, ist es sehr schwierig für ihn, ein Argument zu führen oder ein Argument zu formulieren, die richtige Formulierung für ein Argument zu finden, das darauf hinausläuft, dass eben diese Aesthesis keine Aesthesis ist, in dem Sinn, wie die anderen jeweils eine sind. Es taucht in de anima, dort wo er dieses Argument führt, der Ausdruck koine Aesthesis tatsächlich auch nur ein einziges Mal auf und in einer Art und Weise, dass man glauben kann, das ist ein bisschen beiläufig. Hingegen in unserem Text hier über das Gedächtnis und das Erinnern, da kommt der Ausdruck vor und auch in einer systematischen Bedeutung. Ja? Also ich versuche Ihnen das schematisch zu erklären und ein bisschen zu sagen, vielleicht wie man sich's vorstellen kann. Also der erste Schritt bei dieser Argumentation, dass es nur fünf Sinne geben kann, ist eine Unterscheidung zwischen dem Tastsinn und allen anderen Sinnen. Also man kann die Stelle, man kann das natürlich auf verschiedene Arten lesen, man muss das nicht unbedingt, also die argumentative Ordnung muss man nicht unbedingt in der Ordnung sehen, in der das da aufgeschrieben ist. Ich lese Ihnen das mal ein Stückchen vor den Anfang. Dass es außer den fünf Sinnen, Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack und Tastsinn, keinen anderen gibt, davon kann man sich aus Folgendem überzeugen. Wenn wir nämlich von allem, wofür der Tastsinn das Wahrnehmungsvermögen ist, auch Wahrnehmung haben, denn alle Eigenschaften des Tastbaren als solches sind durch den Tastsinn wahrnehmbar und uns notwendig beim Fehlen eines Sinnes auch das Organ fehlt und wenn alles, was wir direkt durch Berührung wahrnehmen, durch den Tastsinn wahrnehmbar ist, den wir nun einmal besitzen, was dagegen durch die Medien und nicht durch direkte Berührung mittels einfacher Elemente wahrnehmen, nämlich Luft und Wasser, wenn es sich so verhält, dann ergibt sich Folgendes. Also wir haben bis daher, wo ich jetzt gelesen habe, da steht ein Doppelpunkt, da haben wir einige Prämissen. Und die kann man jetzt auf verschiedene Weise anordnen, diese Prämissen. Aber etwas, was eine Prämisse für alles dann Kommende ist, ist offensichtlich, dass der Tastsinn, den wir haben, alles ausschöpft, was tastbar, was durch Berührung wahrnehmbar ist. Also es gibt nichts durch Berührung Wahrnehmbares, was nicht durch den Tastsinn, den wir haben, ausgeschöpft wird. Das ist eine Prämisse. Und das sehen Sie gleich, das ist eine sehr wichtige Prämisse. Auf dem Feld von den Sachen, die man durch Berührung wahrnimmt, ja, da gibt es keinen Platz mehr für einen anderen Sinn. Ja? Es gibt keinen anderen Sinn als eben den Tastsinn. Das ist eine Voraussetzung. Da muss man jetzt dann gleich hinzufügen, dass in der weiteren Argumentation der Geschmack quasi überhaupt nicht berücksichtigt wird und der Geruch nur sehr auch nicht wirklich. Also insofern ist das Argument sowieso schon unvollständig, dass er da führt. Aber man kann sich beim Geschmack und unter Umständen auch beim Geruch vorstellen, dass das deswegen aus seiner Sicht keine so große Rolle gespielt hat, weil eben es sich da um Tastähnliches oder sowas handelt beim Schmecken. Ja? Weil das Schmecken sowas Ähnliches ist wie das Ertasten. Aber das ist unklar, das sagt er nicht. Das kann man nur, im Prinzip ist auf jeden Fall klar, da liegt eine Schwäche, dass er darauf nicht eingeht und dass er in Wirklichkeit das Argument, dass er über fünf Sinne führt, faktisch überhaupt auch nur ansatzweise nur über drei führt. Über den Tastsinn auf der einen Seite und über das Gesicht und das Gehör auf der anderen Seite und die letzten zwei, Geruch und Geschmack sozusagen für unbedeutend abweichend hält. Also, der Tastsinn schöpft alles aus, was durch Berührung wahrnehmbar wäre. Da hat nicht noch ein anderer Sinn Platz. Alles, was auch das könnte, was der Tastsinn kann, nämlich etwas durch Berührung wahrnehmen, das ist eben Tastsinn. Hafe. Ja? Verstanden? Ungefähr? Alles das, was dasselbe kann, wie unser Tastsinn, nämlich auch durch Berührung etwas wahrnehmen, das ist eben unser Tastsinn. Also da könnte man solche Sachen, solche komplizierte Sachen wie dazu nehmen und sich fragen, ob er recht hat oder nicht. Könnte man sich fragen, wenn man solche Beispiele nimmt aus dem Bereich der Organverlängerung, wie das ist, wenn ein Chirurg mittels oder der Zahnarzt oder der Chirurg mittels eines Instruments etwas ertastet oder dergleichen, ob man das dann auch, ne? Der Begriff der Sonde oder dergleichen, ne? Das ist hier diskutierenswert, also auch in der Seefahrt und dergleichen, ne? Also wenn Sie einen Anker und dann spüren Sie das, ne? Die anderen Sinne funktionieren grundsätzlich anders. Also diese radikale Einteilung. Einmal das wird weggeschoben, das ist erledigt sozusagen. Alles, was durch Berührung wahrgenommen werden kann, ist einmal erledigt. Und die anderen Sinne funktionieren grundsätzlich anders, nämlich durch Medien. Wobei Medium heißt Tametaxü, also das mittlere oder das dazwischenliegende, durch etwas Vermittelndes, durch etwas dazwischen, nämlich Luft und Wasser. Luft und Wasser sind in der Einteilung der Elemente, das spielt eine sehr große Rolle hier, in der Einteilung der Elemente auch die beiden mittleren. Also zwischen Erde und Feuer sind Wasser und Luft. Die Elemente sind nicht einfach nur vier Elemente, sondern bei Aristoteles immer gedacht als in einer bestimmten Anordnung, von unten nach oben so quasi. Erde, Wasser, Luft, Feuer. Und da sind Wasser und Luft sozusagen die mittleren und können auch deswegen Medien genannt werden. Also es sind drei Bedeutungen, die das Wort Medium hier hat. Es ist das Vermittelnde. Das könnte der Begriff des Vermittelnden, der schließt natürlich auch die Übertragung einer Nachricht durch einen laufenden Boten mit ein. Ja, aber also es ist das Vermittelnde in diesem allgemeinen Sinn von irgendwas von irgendwo woanders hin übertragen. Das Mittlere zwischen den beiden anderen Grundelementen, Erde und Feuer, die beiden mittleren, und dann können wir natürlich noch sagen, das ist nicht auf der genau gleichen Ebene, das ist so eine Art Metabeobachtung dann natürlich oder eine Bedeutung auf einer Metaebene. Was sie zu den Vermittlern macht und was ihre Gemeinsamkeit als mittlere Elemente zwischen den beiden anderen zugleich ausmacht, ist die Transparenz. Das ist das Entscheidende dann. Das ist die entscheidende Eigenschaft, die hier eine Rolle spielt. Das ist die Transparenz, dass sie transparent sind. Da könnte man natürlich sehr lang drüber nachdenken, ob diese Begriffe in einer gewissen Weise aufeinander reduzierbar sind oder nicht. Ja? Medium und Transparenz. Aber das ist eine schwierige Frage, die man in einem sehr weiten medientheoretischen Zusammenhang diskutieren müsste. Also die anderen Sinne, eben insbesondere das Gehör und das Gesicht, funktionieren grundsätzlich anders als der Tastsinn, nämlich über Medien. Und jetzt setzt er zwei zusätzliche Prämissen in Kraft. Also bis dahin kann man ihm folgen. Das Unverständliche kommt dann erst. Jetzt setzt er zwei zusätzliche Prämissen in Kraft. Nämlich, die eine besagt, dass ein Sinnesorgan immer, also jetzt reden wir nur mehr, jetzt haben wir den Tastsinn schon weg. Ne? Also Tastsinn, Geruch und Geschmack, lassen wir jetzt beiseite, dass ein Sinnesorgan immer aus dem besteht, was das Medium ist. Ja, also die medialen Sinne funktionieren unter der Voraussetzung, dass das Organ aus demselben Stoff besteht wie das Medium. Das heißt, Sinnesorgane, von denen jetzt noch die Rede ist, bestehen immer zwingend aus Wasser und oder Luft. Die Erde gehört zum Tastsinn, das Feuer ist generell als Wärme wirksam, das registriert er irgendwo, aber die bleiben in der Argumentation unberücksichtigt. Das ist auch, habe ich schon gesagt, eine Hauptschwäche dieser Argumentation. Also das ist die eine Prämisse. Sinnesorgane bestehen aus dem, was das Medium ist. Die andere Prämisse besagt, dass wenn ein Sinn fehlt, jetzt würde man es gerne ergänzen, in der Aufzählung fehlt, dass sich dadurch erweisen müsste, dass auch das entsprechende Organ fehlt. Und auf dieser Basis argumentiert er dann, dass die Gesamtheit der Organe in der Gesamtheit ihrer verschiedenen möglichen Zusammensetzungen aus den Elementen in der gleichen Weise alles medial Wahrnehmbare ausschöpft, wie der Tastsinn das Tastbare ausschöpft. Also das ist dann das, was wirklich die Argumentation, die er dafür hat, die ist wirklich extrem extrem schwierig. Also ich kann Ihnen, ich lese Ihnen das kurz vor, was er sagt, und gebe dann sozusagen eine Möglichkeit, wie man das eventuell verstehen kann, aber auch die ist nicht wirklich erhärtbar an seinem Text. Das kann man sich nur so ausdenken. Wenn es also sich so verhält, dann ergibt sich Folgendes. Falls durch nur ein Element, durch ein und dasselbe Element, mehrere untereinander gattungsverschiedene Objekte wahrnehmbar sind, so nimmt notwendig derjenige, welcher das entsprechende Organ besitzt, beide gattungsverschiedenen Objekte wahr. Zum Beispiel, wenn das Organ aus Luft gebildet ist und die Luft das Medium sowohl von Ton und auch von Farbe ist. Also durch die Luft können sowohl Farben wie auch Töne, Akustisches, wahrgenommen werden. Und da sagt er jetzt, wenn das so ist, dann nimmt der, welcher das entsprechende Organ besitzt, beide gattungsverschiedenen Objekte wahr. Jetzt, das ist problematisch eigentlich. Ne? Das ist in Wirklichkeit, ist nicht zu sehen, wie, wenn das wahr ist, seine Konklusion stimmen soll. Denn genau dann ist es ja möglich, dass man sagt, es könnte da noch was anderes sein. Was heißt das entsprechende Organ? Sagen wir so, er sagt dann später, das Ohr, am Ohr ist wesentlich, dass es aus Luft besteht, am Auge ist wesentlich, dass es aus Wasser besteht. Und er sagt, wer das entsprechende Organ hat, aber das Organ ist ja genau dadurch definiert, dass es aus demselben besteht wie das Medium, dann müsste man hier eigentlich zu der Folgerung kommen können, dass er hören kann. Eine mögliche Variante ist, dass das, was darauf folgt, der Satz, den ich jetzt vorlesen werde, der darauf folgt, genau dazu dient, diese Schwierigkeit zu überwinden. Nämlich, der lautet, falls es mehrere Elemente gibt für dasselbe Objekt, also dass man das nicht als sozusagen zwei verschiedene Sachen, sondern aufeinander folgen, falls es mehrere Elemente für dasselbe Objekt gibt, zum Beispiel für Farbe, sowohl Luft als auch Wasser, denn beide sind durchsichtig, so nimmt derjenige, welcher nur das eine von beiden besitzt, das wahr, was durch beide wahrnehmbar ist. Das heißt, man hat zuerst sozusagen den Gedanken, einen Gedanken, der eigentlich auf eine Unmöglichkeit hinausläuft, dass wir eben nicht in Wirklichkeit eben, wenn das Organ aus Luft gebildet ist, obwohl die Luft sozusagen beides übertragen könnte, nur das eine, also das Falsche ist, dass er behauptet, dass man dann durch das Organ, das aus Luft gebildet ist, beides müsste wahrnehmen können, Töne und Farben. Und dann sagt, wenn es aber so ist, dass es mehrere Elemente gibt für dasselbe Objekt, was ja zusätzlich der Fall sein kann, dass wir eben außerdem noch Augen haben, dass wir dann immer das Richtige selektieren können. Ja, also es ist eine extrem schwierige Sache. Man kann das, was ich gesagt habe, aus dem Text nicht wirklich befestigen, aber wenn man aus dem Text irgendeinen Sinn machen will, dann wäre das eine Möglichkeit, dass man das ungefähr so versteht. Synästhesie ist ein Phänomen, das natürlich, Synästhesie würde das erklären, aber für ihn ist es hier entscheidend, dass er die Sinne sozusagen getrennt bearbeitet, so quasi, und dann sagen kann, in keinem von diesen Fällen, was er dann sagen kann, wir können uns da nicht noch einen zusätzlichen vorstellen, weil die alles ausschöpfen, was eben über Medien jetzt vermittelt werden kann. Weil es eben nur vier Elemente gibt und nur diese zwei mittleren Elemente gibt, so geben diese beiden sozusagen Prämissen oder Annahmen, die Übertragung in einem Element von verschiedenartigen Informationen und die Übertragung von einer Information in verschiedenen Elementen, so ergibt das seiner Ansicht nach diese Komplettheit. Da kann nichts dazu. Bei der Synästhesie ist natürlich noch ein anderer Aspekt interessant, nämlich, dass er da deswegen nichts dazu sagt, weil das ja was wäre, was zwischen der Ebene der Sinneswahrnehmung, der eigentlichen, und zwischen dem, was diese Koine Aesthesis ist, zu liegen kommen müsste. Nämlich, dass in den Sinnen selber schon so eine Allgemeinheit erreicht wird. Das würde ihm auch nicht ins Kalkül passen hier natürlich, weil er ja will, dass die Instanz, in der das zusammenkommen kann, eben kein Sinn ist. Ne? Das sagt alles nicht, dass er nicht unter Umständen in anderen Zusammenhängen über diese Phänomene hätte nachdenken können oder so, aber das sind Dinge, die in dieser Argumentation nicht berücksichtigt werden können, weil sonst ist die überhaupt sinnlos. Ne? Synästhesie würde das Argumentationsziel bedrohen, das er hat, dass nämlich die innere Wahrnehmung, das zentrale Wahrnehmungsorgan, ein Wahrnehmungsorgan ist, aber kein zusätzlicher Sinn. Das wird geschlossen aus der Tatsache, dass es einfach gar keinen zusätzlichen Sinn geben kann. Und jetzt könnte man das Ganze kurz schließen und sagen, wenn es nicht mehr als 5 Sinne geben kann, aber trotzdem sowas wie eine innere Wahrnehmung geben muss, dann ist die halt was anderes oder was Eigenes. Das macht er nicht. So schnippisch argumentiert er nicht, sondern er bringt noch ein paar zusätzliche Gedanken darüber, was das Verhältnis dieses allgemeinen Wahrnehmungsorgans, dieser Koine Aesthesis, zu den 5 Sinnen ist. Das ist eine ganz interessante Sache. Das läuft im Prinzip auf den Gedanken hinaus, dass das ist vielleicht sogar ein besseres Argument in Wirklichkeit als das mit den 5 Sinnen. Das läuft darauf hinaus, dass wir die Erkenntnis von oder die Wahrnehmung von allgemeinen Eigenschaften der Dinge, das heißt, solchen Eigenschaften, die uns von jedem der Sinne her zugänglich sind. Also es gibt Eigenschaften, die uns in gleicher Weise vom Tastsinn wie vom Gesichtssinn und unter Umständen auch vom, gibt auch solche, die uns vom Gehör genauso wie vom Gesicht her zugänglich gemacht werden. Das sind das sind eben allgemeine Eigenschaften, wie zum Beispiel Größe, Gestalt, Ausdehnung.
Farbe.
Bitte?
Farbe.
Na, Farbe eben nicht. Für ihn ist Farbe sozusagen der distinkte Inhalt des Gesichtssinns. Ja? Also wir können Ausdehnungen sozusagen von dem Gehörten auf Sichtbares übertragen. Wir können sagen, das Geräusch hat so lang gedauert und das andere Geräusch halb so lang. Das können wir. Wir können von Ausdehnung sowohl, das ist ja ein Gedanke, der dann auch eine zentrale Rolle spielt in den Meditationen von Descartes an einer bestimmten Stelle. Aber, sagt er, wenn es so wäre, dass das jeweils an dem einzelnen Sinn, der Gesichtssinn tut uns sozusagen als Spezifikum Farbinformation geben, das sagt er. Und wenn zur Farbinformation nur akzidentell eine Information über die Größe des Farbflecks oder sowas dazu käme, die wir mit der Intensität einer akustischen Ding, die uns einen Ton liefert, aber auch nur akzidentell wieder was anderes liefert, dann würden wir nie sozusagen zu diesen Qualitäten, zu diesen allgemeinen Qualitäten, sozusagen einen selbstständigen Zugang haben. Das Argument mit den 5 Sinnen sagt aber wieder, dass wir für diese nicht unter den äußeren Sinnen für diese Qualitäten noch einmal einen eigenen Sinn haben könnten. Denn dann würde das Problem entstehen, das er auf folgende Weise beschreibt. Andernfalls würden wir es gänzlich bloß akzidentell wahrnehmen, wie den Sohn des Kleon, nicht weil er der Sohn des Kleon ist, sondern weil er weißfarbig ist, dieses Weiß, aber ganz akzidentellerweise der Sohn des Kleon ist. Für die gemeinsamen Objekte haben wir bereits einen gemeinsamen Sinn, und zwar nicht akzidentell. Und das ist die eine Stelle, wo er sagt, haben wir bereits einen gemeinsamen Sinn, wo er sagt, koine aesthesis, in der Abhandlung über die Seele. Und da sehen Sie dieses Problem. Da sieht man es genau. Da will er sagen, wir haben keinen eigenen Sinn dafür, aber wir haben, weil wir nämlich schon einen eigenen Sinn dafür haben. Der ist aber eben nicht in demselben Sinn wie die anderen Sinne. Ist das halbwegs verständlich? Den haben wir schon, aber nicht so, wie wir die anderen haben. Das heißt, dass dieses allgemeine Wahrnehmungsorgan kann auf keinen Fall im strikten Sinn ein spezifischer innerer Sinn sein. Also das muss man als was anderes auffassen als die Sinne. Es kann kein spezifischer Sinn sein, sondern das Entscheidende bei dem Wort allgemeines Wahrnehmungsorgan ist das Wort allgemein. Das ist die Sache, um die es geht. Der Ort, wo alle Wahrnehmungen letztlich landen. Und das ist der große Unterschied auch gegenüber Augustinus. Der hat gesagt, alle Wahrnehmungen, was die Informationen, die Sinne liefern, die landen in getrennten Kasteln. Und dann gibt es eine Aktivität, weiß ich, wie immer, die sucht das wieder auf. Das sagt Aristoteles nicht, sondern er sagt, wenn wir uns erklären wollen, was Gedächtnis ist, dann muss es einen gemeinsamen Ort geben, wo die alle landen. Eine, sozusagen, jetzt aber eben nicht Schachtel, sondern eine Verarbeitungsinstanz, eine Agentur. Und für dieses allgemeine Wahrnehmungsorgan gibt es einen eigenen Typ von Objekt, eben die sogenannten allgemeinen Objekte. Das sagt er auch ausdrücklich. Es kann jedoch kein eigenes Wahrnehmungsorgan für die gemeinsamen Wahrnehmungsobjekte geben, die wir mit jedem einzelnen Sinn akzidentell wahrnehmen, wie Bewegung, Ruhe, Gestalt, Größe, Zahl, eines. Es ist unmöglich, für irgendeines von diesen gemeinsamen Objekten einen spezifisch eigenen Wahrnehmungssinn zu haben. Das wäre so, wie wir jetzt mit dem Gesichtssinn das Süße wahrzunehmen. Das können wir nicht. Ne? Wir können nicht mit dem Gesichtssinn das Süße wahrnehmen. Wir können etwas wahrnehmen, was die Eigenschaft hat, süß zu sein, aber wir können nicht das Süße wahrnehmen. Und wir können dieses Etwas, was die Eigenschaft hat, süß zu sein, wahrnehmen, weil es uns mit allgemeinen Eigenschaften, weil das, was süß ist, auch etwas ist, was ausgedehnt ist, und so weiter, über diese allgemeinen Eigenschaften. Deswegen können wir fokussieren die verschiedenen Inhalte auf ein gemeinsames Objekt, das der Träger dieser Qualitäten oder Inhalte und so weiter ist. Alle spezifischen Sinne liefern sozusagen allgemeine Parameter an das allgemeine Wahrnehmungsorgan ab, so wie Größe, Zahl und so weiter. Aber im spezifischen Organ erhält sich die spezifische Information. Das Auge wird sozusagen durch Vermittlung des Mediums gefärbt und bleibt gefärbt. Und das ist sozusagen der springende Punkt, wo das mit dem Gedächtnis anfängt. Das war jetzt mal nur eine Erklärung über den Unterschied zwischen, könnte man sagen, um auf das Problem aufmerksam zu machen, Sinn und Sinn, ne? Oder Wahrnehmung und Sinn. Bevor die Information der Sinne bei dem allgemeinen Wahrnehmungsorgan gelandet ist, in der Phase davor gibt es kein Gedächtnis und nur dort gibt es Gedächtnis. Wie das Gedächtnis sich dann genauer bildet, ist noch immer natürlich, sind da noch immer Fragen offen, aber es bildet sich hier und ohne eigentliches Denken. Deshalb haben auch andere Lebewesen, vorausgesetzt sie Leben zeitlich organisiert, ein Gedächtnis. Daher haben auch andere Lebewesen Gedächtnis, nicht nur die Menschen und die Lebewesen, die Vermutungen treffen können oder Denkkraft besitzen, sondern auch andere. Gehörte es zu einer der geistigen Fähigkeiten des Gedächtnisses, würde es sich nicht bei vielen anderen Lebewesen finden. Wir haben bereits früher gesagt, immer wenn im Gedächtnis auftritt, dass wir etwas gesehen, gehört oder gelernt haben, empfinden wir das vorher mit. Und vorher und nachher setzen Zeit voraus. Fraglich ist natürlich, ob das, was in dem zentralen Wahrnehmungsorgan ist, dass eben auch wirklich in einem relevanten Sinn Bilder sind. Da wird dann noch eine ganz wichtige, für die Philosophiegeschichte sehr entscheidende Sache kommen. Oder eben nur Spuren, die von Bildern hinterlassen worden sind, die von diesen spezifischen Sinnen übermittelt wurden. Also ob man sagen kann, dass diese allgemeinen Qualitäten jetzt auch wirklich Bilder sind oder nur Spuren von Bildern. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn in diesem aristotelischen Gedächtnis eine Ordnung ist, dann ist sie jedenfalls nicht so einfach vorgestellt wie bei Augustinus. Weil hier eben nicht einfach so eine Input-Output-Vorstellung dominiert, sondern wirklich eine Gedächtnistheorie mit einer komplexen Wahrnehmungstheorie integriert ist. Daher gibt es auch bei ihm einen Unterschied zwischen Wahrnehmungsbild und dem eigentlichen Erinnerungsbild. Das hat damit zu tun, dass er sagt, erst wenn das von einem Erinnerungsbild reden wir erst, wenn wir von Gedächtnis reden, und von Gedächtnis reden wir erst, wenn die Wahrnehmung so quasi schon diese allgemeinen Qualitäten dort herausgefiltert hat aus dem, was die Sinne übermitteln an Daten. Zwar ist an sich das Vermögen des Gedächtnisses dasjenige, das auch die Vorstellungsbilder in der Wahrnehmung erzeugt oder prozessiert, aber zwischen beiden Arten von Bildern muss es einen Unterschied geben, gerade deswegen, weil sie verwechselt werden können. Da gibt es ganz interessante, konkrete Beispiele. Und er versucht aber vor allem im Prinzip, versucht er diese Unterschiedenheit auch von der Zeit her zu erfassen. Da macht er dann einen Unterschied zwischen Vorstellungsbild und Abbild. Also im Gedächtnis haben wir ein Vorstellungsbild, in der Wahrnehmung haben wir ein Abbild. Wie kann sich das Gedächtnis auf etwas beziehen, was nicht gegenwärtig ist? Man müsste dann ja auch sehen und hören können, was nicht gegenwärtig ist. Oder kann dies unter Umständen vielleicht doch vorkommen? Da können Sie sich erinnern, das ist genau das Problem, das bei Augustinus aufgetreten ist und eigentlich unlösbar war. Wenn sich das Gedächtnis auf etwas bezieht, was nicht gegenwärtig ist, müsste man ja auch sehen und hören können, was nicht gegenwärtig ist. Aber Augustinus sagt, ich kann nicht den Unterschied zwischen den verschiedenen Blumen, an die ich mich erinnere, kann ich ja aufrechterhalten, aber ich kann ihn nicht. Das ist der Punkt, den er hier macht. Ne? Oder kann dies unter Umständen vielleicht doch vorkommen? Oder? Ein auf der Tafel dargestelltes Lebewesen zum Beispiel ist sowohl ein Lebewesen wie ein Abbild. Und beides ist ein und derselbe Gegenstand. Wesensmäßig sind die beiden Gegebenheiten freilich verschieden. Und man kann den Gegenstand sowohl als Lebewesen wie als Abbild betrachten. Also Gegenstand ist hier ein ungutes Wort. Inhalt wäre uns angenehmer, wenn er sagt, es handelt sich um denselben Inhalt bei dem dargestellten Lebewesen und bei dem wirklich sich bewegenden Lebewesen. Und man kann diesen Gegenstand oder Inhalt sowohl als Lebewesen wie als Abbild betrachten. Ebenso muss man das Vorstellungsbild in uns sowohl als etwas Selbstständiges für sich auffassen, das Bild, das es ist, wie auch als von etwas anderem abhängig. Bloß nicht selbstständig, sondern bloß das Bild von etwas anderem. Als selbstständiges Wesen ist es ein Gegenstand der Betrachtung oder Vorstellungsbild. Als abhängig von einem anderen ist es gleichsam ein Abbild und ein Gegenstand des Gedächtnisses. Das Bild, das ein Erinnerungsbild ist, ist zugleich in einer gewissen Weise etwas Aktuelles. Und Erinnerungsbild nur in Bezug auf etwas, wovon es ein Abbild ist. Ist nun das Vorstellungsbild in seiner Wirkung lebendig, so nimmt es die Seele im einen Fall als selbstständiges Wesen für sich wahr, da meinen wir haben ein Objekt des Denkens, ein Vorstellungsbild von uns wahr. Im anderen Fall nimmt man es abhängig wahr als Abbild, wie man in der Malerei etwas als Darstellung von etwas anderem betrachtet. Und dann sagt er, das kann verwechselt werden. Manchmal, wenn Menschen manchmal glauben Menschen sozusagen, sich an etwas zu erinnern, haben aber nur dieses Vorstellungsbild. Wenn sie in Trance sind oder berauscht, dann glauben sie, dann haben sie irgendwas und glauben sie an was zu erinnern, was aber nie im Gedächtnis war. Daher wissen wir auch manchmal, wenn derartige Bewegungen in unserer Seele aufgrund einer vorausgegangenen Wahrnehmung entstehen, nicht, ob sie von diesem Wahrnehmungseindruck herrühren. Das heißt, wir zweifeln, ob es sich um ein Gedächtnisphänomen handelt oder nicht. Manchmal sind wir nicht sicher, nicht, ob wir uns da jetzt an was erinnern oder nicht, oder ob uns nur eine gegenwärtige Situation was eingibt oder was als Erinnerung. Also etwas, was in dem Zusammenhang systematisch diskutiert werden könnte, wären Déjà-vu-Erlebnisse oder so. Betrachten wir das Vorstellungsbild als Abbild, dann ist es indirekt und dieser Bezug macht es eben zum Gedächtnisbild. Man hält ein Vorstellungsbild für ein Abbild, dann glaubt man sich an etwas zu erinnern, erinnert sich aber gar nicht, weil da im Gedächtnis gar keine entsprechende Information gespeichert worden ist. Oder es taucht das Bild aus einer vergangenen Wahrnehmung auf und es ist gar keine Erinnerung. Das ist ein ganz interessanter Punkt, der sich erst klären wird, wenn ich den zweiten Teil bespreche. Das ist eine Sache, die natürlich ganz eine besondere Rolle spielt. Dieser Fall, wo etwas aus einer vergangenen Wahrnehmung auftaucht und gar nie und nicht eine Erinnerung ist. Das sind diese Fälle, die bei Proust und zum Teil natürlich auch bei Bergson eine spezielle Rolle spielen. Die wichtigste Neuerung in dem Zusammenhang gegenüber Augustinus, und das ist eine Sache, die wirklich große Folgen in der Philosophiegeschichte hatte, zum Teil furchtbare Folgen natürlich, aber da ist auch das Furchtbare und Schreckliche immer sehr, sehr interessant, das ist, dass er eben an der Stelle, wo er sagt, wie wird in diesem zentralen Wahrnehmungsorgan, wie werden da diese allgemeinen Qualitäten eigentlich gebildet? Wie ist der Übergang von den Daten, die Sinne liefern, nämlich diese allgemeinen Parameter, die sie akzidentell mitliefern? Ja, mein Farbeindruck liefert einen Eindruck von Größe, von Zahl. Ich sehe so und so viele Flecken, so und so viele verschiedene Farben. Ne? Ich sehe da mehrere Farben. Sehen Sie nur eine Farbe? Ich sehe mehrere Farben. Ne? Oder wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit so, dass Sie mehrere sehen und Sie. Ich sehe nur eine, weil ich bin ein bisschen farbenblind. Und Zahl, nicht? Wird da mitgeliefert. Wie ist der Übergang genau? Und da ist diese berühmte Stelle, wo er sagt, wo er das Wort verwendet, Abdruck. Es ist ein Abdruck. In der Form eines Abdrucks, der auf diesem allgemeinen Wahrnehmungsorgan hinterlassen wird, findet diese sozusagen Aufnahme oder Rezeption statt. Man muss dieses Phänomen, das durch die Wahrnehmung in der Seele und in dem Teil des Körpers hervorgerufen wird, der die Seele in sich trägt, klarerweise als eine Art Bild verstehen. Unter Gedächtnis verstehe ich, dass man dieses Bild besitzt. Denn die mit der Wahrnehmung auftretende Bewegung lässt gleichsam einen Abdruck des Wahrnehmungsbildes zurück, wie wenn man mit einem Ring siegelt. Das hat die ganze, das ist diese, da hat sich diese ganze Diskussion bis in unsere Tage über Wahrnehmung als Eindruck auf einer Tabula rasa und so weiter, hat sich das daran entwickelt. Das ist der Ursprung sozusagen dieses ganz großen philosophiegeschichtlichen Motivs. Der Abdruck ist eine Verständnishilfe für das, was hier Abbild heißt. Er ist auch eine Hilfe vielleicht für den Unterschied zwischen dem allgemeinen Wahrnehmungsorgan und den Vorstellungsbildern der Wahrnehmung. Da kann man dann natürlich auf verschiedene, was heißt hier Abdruck? In welchem Grad von Buchstäblichkeit ist das hier zu verstehen? Ne? Das geht sehr weit. Ne? Also ich habe ja gesagt, ich möchte dann ganz gern gegen Ende der Vorlesung im Juni irgendwann einmal auf diese Theorie von Freud zurückgehen, die er da hauptsächlich anhand des Beispiels oder des Bildes von dem Wunderblock erklärt, dass das Gedächtnis sozusagen verstanden werden muss in Analogie zu dem Funktionieren eines sogenannten Wunderblocks, indem man nämlich zugleich der Wunderblock etwas ist, wo eine Einschreibung zugleich gelöscht und aufgehoben werden kann. Ein Hauptproblem dieser Abdruckmetapher liegt ja in der Frage der Überlagerung und gegenseitigen, in der Frage des Löschens eben, in der Überlagerung oder in der Überzeichnung sozusagen dieses Rezipienten, dieses, ne? Was ist da dann, wie kann man sukzessive solche Abdrücke dann voneinander unterscheiden? Sind die in ihrer Selbstständigkeit noch erhalten oder ergibt es nicht dann so? Letztlich ist das Ganze eine völlig zerquetschte Angelegenheit, wenn man es sich wie Wachs oder wie eine Paste oder sowas Ähnliches vorstellt. Der Wunderblock ist sozusagen eine Vorstellung, wie man das Eingeschriebene oder Abgedrückte so quasi sowohl aufheben wie auch wieder löschen kann, die Wiederbeschreibung. Was damit zusammenhängt, ist natürlich auch dieses, man kann das auch auffassen als die Notwendigkeit in so einer Theorie des Gedächtnisses auch extra die Funktion des Vergessens zu berücksichtigen. Das ist ohne. Jetzt möchte ich noch was sagen, unbedingt muss ich ja noch was sagen über den zweiten Teil dieser Abhandlung. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Also das Wichtige ist eben, diese Innovationen, also gegen den Zeitsinn halt, nicht? Weil man kann ja nicht den früheren als den Innovator bezeichnen, aber diese Abweichungen schon von vorher gegenüber Augustinus, nicht? Das mit dieser allgemeinen Wahrnehmung, dass das erlaubt zu sagen, was ist denn der Inhalt des gemeinsamen Bildbegriffes für diese verschiedenen Arten von Bildern? Das terminiert letztlich in dieser Idee, dass die einzelnen Sinne sozusagen akzidentell alle was mit überliefern, was als allgemeine Qualität festgehalten werden kann, aber von einer Sache, Instanz festgehalten werden muss, die nicht selber noch ein zusätzlicher Sinn in dem gleichen. Weil sonst wäre es wieder so, dass man die Größe sozusagen eben genau nicht zugleich mit der Süße oder sowas wahrnehmen können. Also, und das terminiert dann in dieser Abdruckidee. Die eine der großen Verlockungen für alle ist, dann immer gewesen ist und geblieben ist, die über die Sache nachdenken, aber vielleicht auch eine gefährliche Verlockung. Das ist alles unter dem Titel Gedächtnis und ist alles etwas, was im Grunde auch Tiere und Wesen, die nicht im eigentlichen Sinn denken können, haben. Sehr wichtig, ja? Aber ich habe schon vorher in den einleitenden Worten darauf aufmerksam gemacht, dass er unter, und Sie haben ja gesehen, dass das natürlich Prozesse, Aktivität mit einschließt. Und darum habe ich schon in den einleitenden Worten gesagt, was er unter Erinnern versteht, ist etwas Spezifischeres, nämlich bewusste Aktivität, Bewegung. Auch in der Gedächtnisbildung gibt es schon Dynamik, Dynamik. Im Unterschied dazu ist die Erinnerung eine kontrollierte, bewusste Bewegung. Und da ist jetzt auch wieder eine Stelle, die sehr, sehr wichtig ist, philosophiegeschichtlich. Da lese ich Ihnen jetzt ein bisschen was Längeres vor und unterbreche mich immer wieder und versuche was zu erklären, was, glaube ich, sehr schön darstellen kann, was er meint. Erinnerung kommt zustande, dann natürlich aber. Also Erinnerung ist eben von dem allen Gedächtnis notwendig verschieden, muss auf einem Prinzip gründen, das höher ist als das, von welchem ausgehend man sich zu erinnern lernt. Erinnerung kommt zustande, da natürlicherweise auf eine Bewegung eine andere folgt. Handelt es sich um notwendige Folge, so wird man, war man der einen Bewegung unterworfen, offensichtlich der anderen folgen müssen. Handelt es sich um bloß gewohnheitsmäßige Folgen, so wird man eben der zweiten Bewegung in der Regel folgen, aber nicht ausnahmslos. Es kommt vor, dass wir an manche Bewegungen, die wir erfahren, uns nach einem Mal rascher gewöhnen als an andere, die wir oftmals erfahren. Daher sehen wir manches einmal und bewahren es besser im Gedächtnis als andere Dinge, die wir oft sehen. Wenn wir uns also erinnern, machen wir frühere Bewegungen eine nach der anderen durch, bis wir zu derjenigen gelangen, nach der die Gesuchte gewöhnlich auftritt. Also das Erinnern ist ein Suchvorgang, ein bewusster Vorgang, des Nachmachens von Bewegungen, die unter Umständen schon stattgefunden haben, bevor man von dem Erinnern direkt redet. Also zum Beispiel, also was man hier unterscheiden muss, und ich werde es dann auch noch einmal, glaube ich, noch einmal deutlich sagen, was man hier unterscheiden muss, ist das, was man sehr, sehr verallgemeinernd sagen könnte, die Art von Bewegung oder von Regelmäßigkeit in der Abfolge von Bewegungen, die sich in einem Lernprozess herstellt, der teilweise unbewusst verlaufen kann, und dem, was man das zielgerichtete Erinnern, nämlich das absichtliche Nachvollziehen so eines Prozesses von einem Stadium zum nächsten nennen könnte. Wir sehen manches einmal und bewahren es gut im Gedächtnis. Andere Dinge, die wir oftmals sehen, wenn wir uns erinnern, machen wir frühere Bewegungen eine nach der anderen durch, bis wir zu derjenigen gelangen, nach der die Gesuchte gewöhnlich auftritt. Das ist eine tolle Stelle, das hat mich schon einmal wirklich fasziniert. Das ist eine typisch aristotelische, so typisch realistische Beobachtung. Wenn man sich erinnern will, kommt es immer darauf an, das Vorletzte zu finden. Das hat auch was mit der begrifflichen, mit der Sprachlogik sozusagen des Wortes erinnern zu tun. In dem Moment, wenn man es hat, wenn das da ist, was man gesucht hat, dann ist es ja mit dem Erinnern vorbei. Dann ist das Erinnern schon vorbei. Das Erinnern geht genau bis zum Vorletzten. Also man geht von einer bestimmten, aus einer bestimmten Situation beginnt man sich zu erinnern an den Handlungsablauf, an etwa, man weiß, da war doch irgendwas. Es muss vorgestern gewesen sein, dass ich den getroffen habe. Wo war ich vorgestern? Überall. Da bin ich in der Früh aufgestanden, dann war ich im Badezimmer, dann war ich da, dann bin ich mit dem Auto dort und dorthin, dann habe ich dort und dort Mittag gegessen. So, und so lang geht das Erinnern bis zum Vorletzten, bis wir zu derjenigen gelangen von den Bewegungen, nach der die Gesuchte gewöhnlich auftritt, die dann der Schlüssel ist, der das aufsperrt. Das ist so eine typische, also das ist eine sehr richtige Beobachtung. Daher suchen wir einen Zusammenhang aufzuspüren, indem wir im Denken vom gegenwärtigen Augenblick oder einem anderen bestimmten Punkt aus, also zum Beispiel eben jetzt, von jetzt weg zu dem, wann habe ich denn den Bobby das letzte Mal getroffen. Ne? Da kann ich von jetzt ausgehen. Oder ich weiß, es war schon recht lang her, dann beginne ich von einem Zeitpunkt in der Vergangenheit auszugehen. Ich weiß, es war vor Weihnachten noch. Ne? Und dann fange ich dort an, zurückzugehen. Und Erinnern findet statt, bis ich bei dem Vorletzten bin, dass man dann sagt, wohin wirklich oder wann ich ihn wirklich getroffen. Und jetzt kommt etwas, was auch genauso wie diese Sache mit dem Abdruck so eine große Bedeutung hat, so eine Primärstelle, die die europäische Philosophiegeschichte so nachhaltig geprägt hat. Suchen wir einen Zusammenhang aufzuspüren, indem wir im Denken vom gegenwärtigen Augenblick oder einem anderen bestimmten Punkt ausgehen, und zwar von einem ähnlichen, entgegengesetzten oder dem gesuchten, verwandten Ereignis ausgehen. Von einem ähnlichen, entgegengesetzten oder dem gesuchten, verwandten Ereignis ausgehen. Einem Homoion, einem Enantion oder einem Synengys. Das heißt, die Suchstrategien werden hier erklärt durch die auch für uns noch geläufigen Grundprinzipien der Assoziation. Ähnlichkeit, Entgegensetzung, Nachbarschaft. Ja, ist das, was sozusagen. Und das Interessante ist, dass diese Assoziationsprinzipien sozusagen das bewusste Suchen leiten. Also die werden aufgerufen, diese Prinzipien, die auch noch in allen Theorien der Gewohnheits-, der Habitusbildung bis zu David Hume und bis heute die entscheidende Rolle spielen. Wir werden das dann auch noch bei dem Erik Kandel, bei einer relativ modernen Theorie, wo der eigentlich seine Grundideen oder Konzepte hat, da trifft man das auch noch auf einer bestimmten Ebene. Daraus ergibt sich die Erinnerung, denn die Bewegungen, die wir durchlaufen, sind teils identisch, teils gleichzeitig mit der, die wir suchen, teils ein Teil von ihr, sodass es nur mehr eines kleinen Anstoßes bedarf, um die zu finden, die in der Reihe unmittelbar als Gesuchte folgt. Da ist wieder dieses Motiv des Vorletzten. Ne? Die Erinnerung führt zu dem Vorletzten, das dann Klick macht und die Sache aufsperrt. Auf diese Weise also sucht man sich zu erinnern. genaue Unterscheidung zwischen bewussten und unbewussten Vorgängen der Verknüpfung. Erinnerung im engeren Sinn heißt suchen. Und zwar anhand oder geleitet von diesen Assoziationsprinzipien eine Bewegung sozusagen bis zum Vorletzten hin. Dann ist es schon wieder aus, dann hat man es schon wieder gefunden. Die Grundlage, man kann jetzt darüber diskutieren, ob diese, natürlich sagt er sagt das nicht, er führt die in diesem Zusammenhang ein, aber man kann sich natürlich fragen, ob diese Gesetze von Nachbarschaft, Entgegensetzung, Ähnlichkeit, ob die nicht noch auf einer anderen Ebene eine physiologische, quasi eine Grundlage in unbewussten Prozessen haben. Eine Erinnerung kann auch durchaus an etwas ansetzen, was nicht im Gedächtnis gespeichert ist, was im Wahrnehmungssystem sozusagen stecken geblieben ist, gewissermaßen, oder sonst eine Art von Wissen ist. Dafür, dass es sich um einen Vorgang körperlicher Natur handelt und dass die Erinnerung die Suche nach einem Vorstellungsbild im Körper ist, ist die Tatsache ein Anzeichen, dass manche Menschen es als eine schmerzliche Last empfinden, wenn sie sich trotz aller Anstrengung des Denkens nicht zu erinnern vermögen, dass sie aber später, obwohl sie sich nicht bemühen, dessen ungeachtet sich erinnern. Hochsensible Leute, und so dann kommen wir zu psychologischen Ideen. Die großen Ideen des Aristoteles, die an Augustinus vorbeigegangen sind. Ne? Also was von diesen Ideen, noch einmal zusammenfassend, ist an dem Augustinus unbemerkt vorbeigerutscht. Das ist diese Theorie des allgemeinen Wahrnehmungsorgans, die eine Verklammerung von Wahrnehmung und Gedächtnis denkbar macht. Also bei Augustinus ist so, Wahrnehmung geht bis daher, dann liefert es das ab, kommt in diese Schachtel und dann fängt Gedächtnis, Erinnerungsaktivität an. Bei Aristoteles ist das verklammert. Oder sagen wir, diese Abdrucksituation in dem allgemeinen Wahrnehmungsorgan ist diese Verklammerung vor allem. Die Betonung der Zeit und die Profilierung der Erinnerung als bewusste Tätigkeit. Wenn Augustinus sagt, dass auch Tiere ein Gedächtnis haben, dann erwähnt er nicht, dass sie sich aber nicht absichtlich an ein vergangenes Erlebnis zurückerinnern. Er differenziert das nicht in der Weise, wie Aristoteles das differenziert hat. Insbesondere machen Tiere, das hätte ihm auffallen können, ja das nicht, was für ihn selbst, für Augustinus, die Hauptmotivation gewesen ist, nämlich eine Rede halten oder eine lange Geschichte erzählen. Das ist ja für ihn eine Hauptmotivation. Und dem trägt diese aristotelische, präzisere Auffassung Rechnung. Natürlich nur ansatzweise, klarerweise, weil bei dem Halten einer Rede oder dem auswendigen Wiedergeben einer langen Geschichte in ihren Einzelheiten, da ist ja außer der bewusst vollzogenen und kontrollierten Erinnerungsaktivität noch was erforderlich. Da ist ja noch einmal sozusagen eine eigene Art von Training notwendig dafür, dass man das kann. Das eröffnet eine nicht uninteressante zusätzliche Dimension. Das Auswendiglernen ist eine spezielle Aktivität im Zusammenhang der Gedächtnisbildung. Also in Wirklichkeit ist es so, das sagt er da hier nicht wirklich was drüber, Aristoteles, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass wir unterscheiden müssen, wenn wir den Speicher mal weglassen, auf der Seite der Aktivitäten, unbewusste Aktivität, die bewusste Erinnerungsaktivität, wenn wir nach etwas suchen, wie nach einer Information, von der wir annehmen, dass wir sie gespeichert haben im Gedächtnis, und dann das Auswendiglernen. Das ist nochmal was anderes. Das ist eine sehr interessante Sache, wenn man da das Gefühl hat, im Auswendiglernen können sich die beiden ersten Dimensionen sozusagen treffen oder schneiden. Ne? Im Auswendiglernen geht es ja eben wieder genau darum, bewusst etwas zu etwas Unbewussten zu machen. Also das Auswendiglernen beruht ja darauf, dass wir bewusst Strategien einsetzen, um etwas dann so etwas reproduzieren zu können, ohne dass wir diese einzelnen Schritte nachvollziehen. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Und werden wir über das extra ausführlich noch sprechen. Bei Augustinus kann man ein Szenario denken, wo ich einfach da beim Frühstück sitze und sagt einer was zu mir, was sozusagen einschlägt. Aha, jetzt vergesse ich alles, was da ist, das Ganze, den Kaffee und alles und das löst in mir eine Erinnerung aus. Das Szenario, an das Aristoteles denkt, ist eins, wo ich mich von vornherein, von selber, absichtlich vor die Aufgabe stelle, aha, das sollte ich eigentlich, ne? Wenn mich einer was fragt und ich fange schon bewusst an, mich zu erinnern. Aber wahrscheinlich, sicher gibt es sogar in dem Text, in dem kurzen, ein paar Stellen, die ich jetzt nicht berücksichtigt habe, wo er über Randphänomene spricht, also wo es sozusagen so einen zufälligen Auslöser. Also das Auswendiglernen, das ist nochmal eine eigene Sache. Jetzt bin ich, also ich werde als nächstes ein kleines bisschen was über Descartes sagen. Nicht, weil der als Theoretiker oder Philosoph des Gedächtnisses eine besondere Bedeutung hätte, sondern um einfach einen Eindruck davon zu geben, wie sich eine allgemeine Veränderung sozusagen des Nachdenkens über diese Probleme der Erkenntnis und so weiter, wie sich die auf unser Thema auswirkt. Eine der interessanten Sachen in der Weiterentwicklung dieser Theorien, also von dem Zeitpunkt an, vor allem wo diese aristotelische Theorie rezipiert worden ist, ist, dass man eben gegen seine eigentliche Absicht diese Lehre von der Koine Aesthesis wirklich als Lehre von einem inneren Sinn aufgefasst hat. Also er sagt, obwohl er nur das eine Wort Aesthesis hat, habe ich ihn dann erklärt, besteht er darauf, dass das nicht noch ein zusätzlicher Sinn ist. Aber man hat das als einen inneren Sinn und man hat diesen inneren, was dieser innere Sinn ist, vor allem in der arabischen Aristoteles-Tradition, immer mehr differenziert. Also innerhalb dieses inneren Sinns werden sozusagen noch weitere Subagenturen unterschieden. Da gibt es dann so um 1000 herum bei Avicenna gibt es dann eine, aber das ist noch nicht das Subtilste, aber da gibt es sozusagen innerhalb des inneren Sinns mindestens fünf verschiedene Agenturen. Das eine ist eben Sensus Communis, das ist das, was Aristoteles meint, nicht? Sensus Communis, das allgemeine Wahrnehmungsorgan, die Fähigkeit, einen allgemeinen Bezug auf das Objekt zu haben, über die einzelnen sinnesspezifischen Daten hinaus. Dann gibt es da eine eigene Agentur der Imaginatio. Das ist die Einbildungskraft oder Fantasie, die Fähigkeit der bildlichen Vorstellung, insbesondere der Vorstellung des Abwesenden. Dann drittens Estimatio, Urteilskraft. Viertens das Gedächtnis im eigentlichen Sinn, wobei bei manchen Theoretikern das gemeint ist, was man Speicher nennt. Und oft ist dann genau diese, oft wird dann als Gedächtnis im eigentlichen Sinn das Speichern von Inskriptionen auf so einer Tabula verstanden. Dann fünftens eine vis cogitans. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Es gibt im Sensus Communis extra so eine Funktion der vis cogitans. Das nimmt genau dieses Motiv auf, das ich da zuletzt bei Aristoteles besprochen habe, dieses Entlanggehen an so einer Kette von Bewegungen mittels der Assoziationsprinzipien. Das heißt res cogitans, das ist oder vis cogitans, Denkkraft. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man das in diesen Theorien genau unterscheidet von dem, was eigentlich Ratio ist. Das Interessante an diesen Theorien ist, dass die innerhalb, also die haben so eine Großeinteilung des Intellekts und so und dann die Sinne. Und im Intellekt gibt es Ratio und da können noch verschiedene, also Anschauungen und diskursive Fähigkeiten des Intellekts voneinander unterschieden werden. Ja? Aber in den im Bereich der Sinne selbst, also in dem, was nicht eigentlich Denken im höchsten Sinn ist, gibt es auch schon sowas, ein Analogon des Denkens. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es funktioniert unterhalb des bewussten rationalen Denkens auch schon etwas, was denkanalog ist. Das ist eine wichtige Sache. Und diese Theorien haben sich auch in der, oder diese Art sozusagen der Differenzierung, der Subtilisierung von solchen Unterscheidungen, das hat sich bis in die frühe Neuzeit, bis in die Renaissancezeit durchgehalten und an manchen Orten ist das auch immer wilder geworden. Das sind dann, wie man so sagen könnte, Hirschgeweihe der Theoriebildung, die da entstehen, 32 Änder. Und das ist es, sozusagen die Gegenbewegung gegen diese Tendenz, das ist das, was Descartes dann charakterisiert. Da werde ich ein paar Worte sagen, der vereinheitlicht das alles zu einer einzigen Instanz oder Agentur, die das alles ist, macht oder kann. Imaginatio, Memoria und eben auch, das ist so die Frage, kann man dann noch sowas annehmen wie so eine Vis Cogitans extra oder soll man Denken univok machen und sagen, das braucht kein Analogon, das funktioniert immer gleich im Zugriff auf diese, könnte man sagen, das heißt aber nicht Sinn dann bei Descartes, das ist keine Theorie der Sinnlichkeit, sondern in Wirklichkeit wird das alles zusammengezogen unter dem Titel der Fantasie, der Imaginatio. Okay, das ist jetzt ein bisschen kurz und zugleich ausgefranst gewesen. Nächstes Mal ein kleines bisschen über Descartes und dann fange ich auch an, etwas zu sagen über das Buch und die Theorien von dem Erik Kandel. Thank you.